So, dann herzlich willkommen bei Funny War Stories. Heute, wie immer, mit mir, Enno Lenze, und mir gegenüber sitzt Johannes Müller, der Krisen- und Kriegsgebiete seit ungefähr 10 Jahren fotografiert und den ich hier aus Kurdistan kenne. Und wir sitzen hier gerade in der kurdischen Hauptstadt Erbil, und wie man sieht, wenn ihr das Video guckt, vor der Flagge der United Nations, die uns höflicherweise durch Auflassen der Tür einen tollen Raum zur Verfügung gestellt haben. Wir bedanken uns hier für unsere Steuergelder. Danke auch für die Freigetränke. So, Johannes, bevor wir sozusagen in die Details gehen, du machst ja ein bisschen ähnlich wie ich, wenn ich es verstanden habe, dass du bist nicht hauptberuflich Kriegsberichterstatter oder so, sondern aus Interesse oder wie man es auch immer nennen will. Wie hat das bei dir angefangen? Warum standst du auf einmal mit einer Kamera im Kriegsgebiet und warum bist du wiedergekommen? Oder was hat dich da hingetrieben?
Ja, ich denke, da gab es jetzt nicht den einen Punkt, der mich dazu hingetrieben hat. Ich ist ja in der Retrospektive immer ein bisschen hinkonstruiert. Aber angefangen hat das mit Sicherheit damals auch im Gymi, im Gemeinschaftskundeunterricht. Da hat man einen Lehrer, der hieß Herr Baum, der war Reserveoffizier der Bundeswehr, und der hatte damals, das war Ende 80er, Anfang 90er, der hatte über Afghanistan berichtet. Damals war es auch, da waren dann gerade die Sowjets in Afghanistan, die Mujahideen haben gegen die Sowjets gekämpft, wurden unterstützt vom CIA, mit den Stinger-Raketen und so weiter und so fort. Und das fand ich schon irre spannend damals. Wie kann das eigentlich sein, dass so eine Weltmacht Russland oder damals Sowjetunion von so einer Horde berittener Mujahideen in Schach gehalten wird, die wir es kennen? Und da habe ich dann mal angefangen, mich da ein bisschen mehr reinzulesen. Und dann kam auch der zweite und dritte Golfkrieg. Also über meine, leider muss man sagen, über meine ganze Schulzeit haben uns da irgendwie globale Kriege oder geopolitische Konflikte da begleitet. Und mich hat das schon irgendwo interessiert, was macht das mit Menschen vor Ort? Was sind das für Leute, die hier überhaupt wohnen? Und da habe ich da mehr und mehr reingelesen. Und dann kam halt eine Sache dazu. Wenn man sich damals in die Bücher und die Zeitschriften reingelesen hat, dann hat man natürlich auch die Bilder gesehen von dem James Nachbar und Steve McCurry und so. Und dann fand ich auf einmal viel spannender, wer ist denn der Typ hinter der Kamera? Also welcher Fotograf ist so bescheuert und geht in so ein Gebiet rein, bringt sich da in Gefahr, um dann halt irgendwie eine Story zu erzählen. Damals gab es noch das Live-Magazin, das kennst du auch noch, glaube ich. Und das hat mich so fasziniert, dass irgendwann mal, ich habe nebenher immer schon ein bisschen geknipst, aber wirklich immer schlecht, aber irgendwann war dann der Punkt angekommen, und das war erst, als ich so Anfang 30 war, da dachte ich, ich muss das auch irgendwann machen. Da wurde dann die Neugier und das Interesse an diesen Kriegsberichterstattern, wie du es bist, dem Fotografen im Hintergrund oder daneben so groß, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt eigentlich machen. Das war dann so vor ungefähr 10 Jahren. Das Ganze los.
Und was war deine erste Idee?
Ja, ich habe dann gleich für Fortgeschrittene gebucht, nämlich in Afghanistan. Damals, 2010, war so dann die Phase, da ist das ganz schön gekippt. War nämlich das erste Mal, die Bundeswehr auch unter Beschuss kam, der Taliban, sind angesprengt worden. Ich dachte, naja gut, die Bundeswehr wäre ja so vor Ort, ich als Deutscher kann mich da mal bewerben. Und dann habe ich das gemacht online. Auf der Webseite kannst du dann einfach befragen, kann ja jeder sich da irgendwie anmelden und sagen, Mensch, ich würde da gerne dies und das und dort machen. Habe aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig dran geglaubt, dass die sich überhaupt bei mir melden. Weil ich bin nicht bei der DPA, ich bin nicht AP, ich bin irgendwie kein professioneller Fotograf, ich arbeite ja nebenher was ganz anderes. Und habe denen einfach geschrieben, was ich gerne machen würde. Und dann haben sie sich tatsächlich gemeldet, und zwar 3 Tage. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das finden wir super, Müller. Was haben sie denn genau? Und mein Konzept damals, und ich glaube, das war gar nicht weit genug gedacht von mir, aber hat dann so einen Glückstreffer gegeben. Ich wollte im Prinzip gute Nachrichten vom Hindukusch berichten. Ja, weil ich gesagt habe, damals fing das so an, auch in Deutschland zu kippen. Dann haben sie gesagt, Mensch, die Afghanen sind alles Terroristen, alles Islamisten, irgendwie ist er. Also weiß ja faktisch jeder, dass das Schwachsinn ist. Ja. Aber gefühlt hast du natürlich, oh, ich komme aus Afghanistan, Vorsicht. Und dachte, wie wäre das denn, wenn man mal versucht, neben diesen ganzen Schreckensmeldungen, die man natürlich nicht ausblenden kann, ist ja nicht naiv. Aber was macht das mit den Leuten vor Ort? Gibt es da nicht irgendwie positive Signale oder hoffnungsvolle Signale, dass der ganze Einsatz der Bundesregierung, der Bundeswehr dort auch irgendwie Früchte trägt? Und ich glaube, da habe ich genau ins Schwarze getroffen, weil es gab tatsächlich eine 100% negative Berichterstattung aus Afghanistan. Ich sage jetzt nicht, dass das komplett falsch ist, aber es verzerrt halt auch das Bild. Und das Einsatzführungskommando in Potsdam damals fand das auch eine gute Idee. Die haben aber niemanden von den großen Blättern dafür gewinnen können. Die sagten, wir können auch mal berichten, was gut läuft. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass die Leute sagen, ja, aber es läuft ja nicht gut, da ist ja immer noch ein Krieg. Ich habe für beide Seiten gewisse Sympathien, aber ich wollte da ein bisschen auf das Positive fokussieren. Fanden sie gut und dann ging das los, der ganze Bewerbungsprozess bei der NATO. Und da kannst du dir vorstellen, das ist natürlich keine Sache, die man mal an dem Mittag abarbeitet, sondern hat 3 Monate gedauert mit den ganzen Formularen von ich habe keine Versicherung für so ein Land, deine Reise- und Rücktrittsversicherung, deine Auslandskrankenversicherung, die zahlt natürlich nicht im Krisengebiet, das wusste ich nicht. Die haben mich noch ausgedacht, als ich angerufen habe. Wo fliegen sie denn hin? Afghanistan? Achso, ja, nee, dann eher nicht. Also was machst du dann?
Ja.
Also, früher gab es auch nicht diese typischen Journalistenversicherungen, sondern ich habe halt einen Treuhandfonds eingerichtet für meinen besten Freund, falls was passiert. Da waren dann 20.000 Euro drauf und ich sagte, wenn irgendwas ist, dann reicht es zumindest mal, um den Müller wieder rauszufliegen und dann muss man hier halt gucken, was weitergeht. Und all diese Detailfragen, mit denen man sich ja 0,0 befasst, wenn man so romantisch verklärt ist, wie das Leben eines Kriegsberichterstatters oder Kriegsfotografen so ist, da fing dann der Spaß erst so richtig an.
Nein, ich glaube, ich habe mich um den ganzen Kram noch nie gekümmert.
Nun. In deinem Fall hätte mich das jetzt auch gewundert.
Ich denke mal, irgendwer fliegt mich schon zurück.
Ja.
Irgendwer erbarmt sich und packt mich in die nächste Maschine.
Ja, die Erstversorgung, also man muss dazu sagen, das war ja damals jetzt nicht so auf eigene Faust, sondern embedded. Und da dachte ich ursprünglich auch, das ist ja kein Problem. Und ich sage, nee, also im Gefecht oder auf dem Feld, wenn du angeschossen wirst oder irgendwas ist, dann ist natürlich die Erstversorgung erstmal die Venen abbinden oder mal den Kopf wieder draufhalten. Das ist sichergestellt. Aber dann bist du dann in irgendeiner Forward Operation Base oder im Outpost und dann musst du dann nach Kabul zurück. Das ist schon so schwierig. Kriegst du vielleicht mit Manny der Kids dann. Du kriegst ja meistens, wenn überhaupt noch was mit dir übrig ist, und so ein Flieger vom ADAC oder das ist ja gar nicht so günstig.
Aber
guter Punkt. Denk doch mal drüber nach, wenn du.
Ich glaube, wenn ich meine Versicherung anrufe, muss ich das aufnehmen. Ob sie mich auslachen oder auflegen oder so.
Das wäre eigentlich mal ein geiler Feldversuch.
Also.
Meinst du es denn ernst mit Consumer Centricity oder
genau.
Nicht? Ja. Ja, so war das.
Und zum Equipment. Also ich erinnere mich, wie ich das erste Mal nach Kurdistan, also als ich das erste Mal hier war, war ja nur Party und Ferien, aber als ich dann hier das erste Mal an die Front gefahren bin, musste ich mich ja zwangsläufig mit schusssicherem Westen und so einem Kram erstmal befassen, was ich vor allem dem auch nicht besonders gemacht habe. Wie bist du, also wie hast du Kamera und Sicherheitsequipment oder alles Mögliche ausgesucht? Oder wie, warum hast du das im Koffer, was du im Koffer hast?
Gut, also die Kamera-Seite, da habe ich einfach das mitgenommen, was ich damals hatte. Das war mein altes Schlachtposten, der Nikon D700, eine der ersten Vollformat-Digitalkameras, war es aber mit richtig Performance. Habe ich immer noch, tut immer noch.
Das sagen ist ja auch heute noch eine solide Kamera.
Läuft. Ja. Ist jetzt nicht die allerschnellste mehr, aber ganz ehrlich, für mich tut es. Fotos kommen raus.
Ja.
Meine Objektive hatte ich auch. Das Lichtstark ist halt okay. Also, weil es geht dann doch eher schnell und da kannst du halt Bewegungsentschärfe nicht so richtig brauchen.
Ja.
Das war einfach, also habe ich halt das mitgenommen, was ich hatte. Was ein bisschen schwieriger war, tatsächlich die Schutzausrüstung, weil in diesen, ich glaube, 56 Seiten vom PAO, also Public Affairs Officer, in Kabul kam dann so eine Liste, was ich alles mitzubringen habe und neben Sonnencreme und Insektenschutz, das Krankenbild kriegte ich doch tatsächlich selber auf die Reihe, hieß es ja auch, adäquate Schutzausrüstung. Was ist denn adäquat? Ja, er empfiehlt Schutzklasse 4.
Ja.
Was ist ein Schutzklasse 4? Also erstmal Google. Kein blassen Dunst von dem ganzen Kram. Und dann hieß das so, achso, ja, die 4er sind die ganz dicken Platten und die sind ja gar nicht mal so billig. Ich glaube, das hat damals, allein die Platten haben 700 oder 800 Dollar gekostet. In Deutschland wäre es deutlich mehr gewesen. Da habe ich die Neuseeland. Frag mich nicht, was die Schafzüchter in Neuseeland mit Platten zu tun haben, aber da gab es die Billigsten. Und dann habe ich vorne eine SK4 und eine SK3-Platte konfiguriert, in eine ballistische Westarm.
Mit 1 und rum.
Genau.
Ja.
Genau das. Und da halt so irgendwie so ein Ding genommen. Und der Helm, der ging dann über eBay. Wie man das halt so macht, hätte funktionieren können oder auch nicht. Ich dachte, das sieht gut aus, ist schwer. Das wird schon irgendwas halten. Es gibt ja auch so Fake-Ding. Und ich hatte keinen blassen Dunst in dem ganzen Kram. Dann habe ich mir das Ding so auf eBay zusammengerafft. Also die Weste und alles. Und dann kam das Ding auch irgendwann an. Gab natürlich dann mal ein Pfund Zoll, musste ich das dann Zoll an abholen und gesagt, was ist denn das? Ja, das ist eine Schussweste. Und ich gesagt, aha, könnten wir nochmal Ihren Pass sehen?
Ja,
da ging das so los. Und dann hatte ich das Ding dann erstmal in den Fingern und sagte, verdammte Scheiße, ist ja richtig schwer. Wiegt ja über 10 Kilo so eine Weste. Dann macht der Helm und dann dachte ich, wie wird denn das jetzt so bei Größenordnung 35 bis 40 Grad Außentemperatur? War dann eher 45 bis 50 damals in Afghanistan und dann mit so 15 Kilogramm Schutzausrüstung und dann nochmal 15 Kilogramm Kamera. Ich sag, das kann ja mal was werden. Machst du mal ein bisschen Sport vorher. Und so ging das mit der Schutzklappe. Dann war ich vor Ort und dann sagte mir der deutsche Presseoffizier, warum haben Sie den Schussweste mitgenommen? Wir haben doch alles nicht. Ja, danke fürs Gespräch. Die 1000 Euro und den ganzen Kram für alles hätte ich auch anders ausgeben können. Naja, es ist halt, weiß ich, wie es in so Theatern da abläuft oder kommentiert, wie so alles, das ist alles irgendwie, alles ist geplant und doch nicht.
Hast du die gleiche Weste immer noch? Ist das die du jetzt hier mit hast?
Ja. Ja. Genau, die habe ich immer noch mit hier mit. Gut, jetzt hat man sie nicht gebraucht dieses Mal. Ist ja gut.
Ja,
keiner hat auch schon. Unsere Arbeitshypothese ist ja nur ein gelangweilter Peschmerger, ist ein guter Peschmerger.
Genau.
Dann schauen wir mal, wie lange das noch vorhält. Die habe ich immer noch, sodass ich so langsam mal nachdenken muss. Ich habe nur mal gelesen, die Platten zersetzen sich über die Zeit oder werden poröse oder was. Jetzt also ich jetzt nicht unbedingt draufschießen. Wir hatten ja neulich die Gelegenheit gehabt.
Ja, nicht, dann ist halt kaputt.
Dann ist halt durch. Also dann ist klar, was da drin ist.
Ja, ich kenne, also gut, bei mir ist ja da sind ein paar verloren und kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe den vierten Satz inzwischen. Und ich habe inzwischen, weil ich ja ab und zu das Glück hatte, dass irgendwelche gut gesonnenen, befreundeten Nationen mir einfach eine Weste gegeben haben, die sie ausgemustert haben, also Schwein gehabt, habe ich inzwischen 3 Sätze. Klasse 3 bis Klasse 4. Ich habe immer jetzt normalerweise Klasse 1 Weste mit Klasse 4 Standalone-Platten drüber.
Ja.
Also noch mal ein Kilo mehr, aber ich denke, zu viel Schutz kann man gar nicht haben.
Nee.
Im Zweifel reicht das dann auch. Aber gut, das heißt, du bist nie getroffen worden oder nie in die Weste, das ist ja schon mal gut. Der Rest ist dran, außerhalb der Weste wahrscheinlich auch nicht. Also zumindest.
Helm hat mal einen Schrapnell abgedrückt, das ist das Einzige.
Wohin?
Ja, hier an der Schläfe.
Mhm.
Ich habe keinen Helm auf, deswegen siehst du es
nicht. Ja.
Aber das war 2012 in Afghanistan mit den Amerikanern. Es ging um eine gezielte IED-Sprengung und da war es halt nicht eine, sondern 3 und dann war es dann ein bisschen mehr Schrapnell als gedacht. Und dann habe ich da so ein Ding erwischt. Da war ich dann kurzfristig schon relativ dankbar, weil wenn es dir erstmal so ein Kevlar-Hemd zerlegt, da oben ist, hast du ja gesehen, da war ein richtiges Loch drin.
Ja, wir hatten das bei einer, das war nicht direkt eine IED, da war ein quasi verbombtes Auto in einer Garage bei Kranaki, also eine Sprengfalle im Auto in einer Garage in einem verlassenen Dorf. Und wir haben mal gesagt, da sind komische Schnüre und so, was die Peschmerga hier ja oft gemacht haben, wenn niemand direkt rundum ist, der gefährdet ist, einfach eine Granate reinschmeißen oder mit einer RPG draufschießen und das Ding zünden. Weil die sagen, hey, aus Distanz zünden, im Zweifel geht viel kaputt, aber kein Astblut.
Ja.
Und wir haben, ich glaube, 100 Meter weit weggestanden zur Sicherheit. Der Typ mit der RPG lag irgendwie ein bisschen dichter dran, um sicher zu treffen. Nicht, dass er jetzt irgendwie so eine scheiß RPG-Granate verschwendet. Und dann gab es eine Explosion. Ich glaube, 30 Meter Feuerball. Mir hat es fast die Kleidung weggerissen. Und ich dachte, oh, ich habe mir sowas kleiner vorgestellt. Dann flogen Steine und Reifen an uns vorbei. Und als sich der Staub legte, waren 4 Häuser weg.
Oh.
Da habe ich gesagt, oh, das war mehr als wir dachten. Seitdem bin ich immer so einen halben Kilometer weggegangen.
Ja, gar nicht mal so geil, so eine Druckwelle. Ne?
Und ich dachte erst, das wird schon normal sein. Ja. Ne? Die wissen ja, was sie tun.
Die so. Wissen ja, dass bei den Mad Max ja auch immer nicht, ja, bei diesen VVIDs, ob das jetzt 500 oder 1000 Kilogramm hinten auf der Ladefläche sind. Und das macht tatsächlich, ja, einen ganz gehörigen Unterschied.
Das hatte ich auch gesehen. Die haben einmal, ich glaube, das war kein Milan, das war ein 84 oder so. Da haben sie halt, also da kam so ein vermietetes IS-Auto weit weg angefahren. Und ein Team, was nicht da dran war, hat den abgeschossen. Wir haben halt den Feuerball und den Knall gesehen, klar. Und dann, was ich so krass fand, was bei mir so hängen geblieben ist, wie dann über diesen Geröllwüstenbohner, wenn es nennen will, diese Druckwelle wandert.
Du siehst sie.
Ja, man sieht die auf sich zukommen. Und das ist ja echt nicht wild. Wir waren bestimmt einen Kilometer oder so weg. Also wirklich, ja, sicher weit weg. Aber man sieht, es kommt einem vor wie so eine Atombombe. Also so, der pilzt hoch und dann sieht man so drumherum, wie der Wüstenboden sich einmal umrollt. Und dann bei uns kam halt noch so ein Luftdruck an oder so. Das, ja, war dann nicht so wild. Aber ich habe auch gedacht, also wie weit das überhaupt wandert, so eine Druckwelle. Ja, ja, ist überraschend.
Das ist ganz krass. Wir hatten 2016, das war dann kurz nach Beginn der Moskau-Offensive, war ich auch mit dem Peschmerga kurz vor Moskau gestanden und wir waren direkt an der Frontlinie. Da ist nichts passiert. Und dann sind wir noch mal Second Line of Defense gefahren, um dann nochmal so ein kurzes Gespräch mit dem Kommandeur zu führen. Und dann ist da, dann steigen wir aus unserem Jeep und auf einmal schlägt ein 120er aus der Wahl. Wir waren keine 10 Meter weg davon. Also eigentlich
tot. Ja, und zwar sicher tot.
Ja, und in Teilen.
Ja.
Und dann irgendwie sind nach ein paar Sekunden gesagt, ich bin ja noch da.
Gott, hallo.
Hallo, hallo. Und dann war das war eigentlich im Nachhinein fast lustig, aber so eine Do-it-yourself-Eigenproduktion vom IS-Ding hieß ja die Mörser, ja, auch selber. Der ist dann eingeschlagen, die haben uns gesehen, haben dann geschossen und Zufallstreffer direkt schräg unter unseren SUV, Kotflügel weg, Stoßstange weg, okay, Auspuff weg,
ja,
okay, aber dann nur so plopp oben unten. Das ist ganz bizarr. Da haben wir nur das hintere Teil nach oben weggesprengt. Also der hat nicht dieses Latter, ja, alle Schrapnell gezündet, was eigentlich, ja, getötet hat. Aber da war das auch mit der Druckwelle so. Also die Druckwelle ist ja nach wie vor, ja, da. Das ist so ein blödes Gefühl, dass es wie dann einer dein Magenkram da hoch einen Meter, ja, fallen lässt.
Ja. Ja. Und die Zähne wackeln, so fühlt sich das immer an.
Das war ganz, ja, bizarr. Aber es ist nichts passiert. Also der eine, der kniete da beim Armgebet, hat dann die ganze Suppe da ins Gesicht gekriegt, hatte was zum Geil.
Inshallah.
Ja, genau. Und wir hatten alle so ein bisschen blutige Ohren, so ein bisschen im Kreis gelaufen, aber ansonsten nichts. Also echt Glück gehabt. Aber diese Druckwelle, die sind schon nicht in Ordnung.
Ja. Dann mache ich das jetzt lieber einmal kontrolliert, als dass ich mir abweiche. So, und du bist ja offensichtlich, wenn du 16 in Mosul und so warst, immer wieder gekommen, in verschiedene Gebiete. Was treibt einen dazu, wiederzukommen? Also warum sagt man nicht, habe ich gesehen, jetzt geht es nach Marotze mit freigelaufen oder so?
Na gut, ich habe halt irgendwann mal, ich denke halt so wie du auch, was, wenn man heute als offener Mensch die Nachrichten verfolgt, dann sieht man leider Gottes immer mehr andere Menschen, denen es dann nicht so gut geht bei uns. Und dann fragt man sich, oder auch nicht, aber viele fragen sich ja, was kann man da machen gegen oder für, und viele Leute spenden Geld. Das war nie so richtig mein Ding, nicht weil ich geizig bin, sondern
der Schwabe.
Der Schwabe, genau. Tiefe Taschen, kurze Arme. Nee, gar nicht. Aber ich meine, es gibt ja nicht zu Unrecht dann auch so, ja, diese großen Organisationen, die man eben kennt. Da geht halt viel vom Cashflow direkt in den Overhead.
Ja.
Man hat dann halt jetzt der Flüchtling oder der IDP hier vor Ort nichts von. Die Leute sagen, naja, was kann ich anderes tun? Die kleinen NGOs kennen wir normalerweise gar nicht erst. Und irgendwann fragt sich halt, okay, vielleicht muss es ja nicht Geld sein, sondern einfach nur Zeit. Dann hast du ein bisschen Zeit, in Deutschland 6 Wochen Urlaub und der eine oder andere hat die eine oder andere Skill. Kann es ein Onliner sein, Fotograf oder Journalist, so wie du. Und ich denke halt, das ist halt mein Weg, da auch irgendwie was zurück in die Gesellschaft zu geben. Also zum einen ein bisschen Respekt und Empathie zu inspirieren, das klingt ein bisschen gut haben, aber für die Menschen, die aus diesen Kriegsgebieten kommen, weil es ist nicht cool, Krieg, gar nicht.
Ja.
und vielleicht auch zu Hause in Deutschland mal so einen Dialog mit Flüchtlingen eher anzuregen als ein Gespräch über Flüchtlinge. Also wir haben ja alle irgendwie eine ausgeprägte Meinung, wer das alles ist, die da hier rüberschauen und Wirtschaftsflüchtlinge oder was auch immer. Ich sage gar nicht, dass es die nicht auch gibt. Mhm. Aber ich denke, wenn heute jemand aus Syrien kommt oder aus der Nineveh-Ebene nördlich von Mosul, dann hat das nur bedingt viel mit Wirtschaftsflucht zu tun.
Und ich denke, selbst bei Wirtschaftsflucht, irgendwas muss die Leute dazu treiben, sich zu bewegen. Also wenn man es mal so sieht, Deutschland ist auch nicht das reichste Land der Welt. Und wir machen uns nicht auf den Weg in reiches Land, nur weil es da ein paar Euro mehr gibt. Also man muss ja schon irgendwie einen gewissen Druck haben. Also deswegen denke ich auch überhaupt, dass man sagt, ich gebe meine Heimat auf. Egal aus welchen Gründen, es muss irgendeinen Grund geben, der ganz schön ordentlich ist.
Machen die nicht gerne. Und ich meine, du hast ja selbst hier, wir waren jetzt in Flüchtlingslagern und in betriebenen Lagern, da gibt es ja einen himmelweiten Unterschied, also die sogenannten internally displaced people versus richtige Flüchtlinge. Das eine ist über Landesgrenze hinweg, das andere ist im eigenen Land.
Ja.
Und denen geht es ja richtig dreckig.
Ja.
Also, da ist dann auf einmal ist der Strom weg, die Generatoren werden nicht gewartet, die Lehrer werden abgezogen und gesagt, warum? Naja, weil man dann so der Meinung ist, die sollten sich mal nicht so wohlfühlen in diesen Camps, sondern lieber zurück nach Hause gehen, also nach Mosul oder nach Salahin.
In der Urlaubsregion.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Bist du ein sunnitischer Moslem?
Ja.
Dann geh da mal zurück, wenn die Hashashabi-Miliz irgendwie gerade rumläuft und jeden Mann oder jeden Jungen, erstmal General, verdächtigt, IS-Mitmacher da zu sein. Also das ist nicht cool. Und es werden bis zum heutigen Tag ja ganz viele Leute erschossen, wenn die zurückgehen. Okay. Oder die Frauen werden vergewaltigt, die Leute werden gefoltert. Es gibt da nichts für die. Und das ist halt so ein bisschen mein Ansatz. Ich kann nicht viel machen. Ich habe jetzt auch nicht übertrieben viel Kohle, dass ich sage, ich kann jetzt die ganze Welt um Gottes Willen retten. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen Empathie und Respekt vor diesen Menschen, die hier leben. Die sich teilweise auch auf die Reise machen, die würden das auch am liebsten nicht machen, denke ich, in vielen Fällen. Aber auch vor den Leuten, die versuchen, als Soldat oder wie auch immer, als NGO was Gutes zu bewegen. Ich finde, die Leute haben alle eine gewisse Porträtierung verdient. Und das ist halt, was ich mache. Und wenn du damit irgendwann mal angefangen hast, finde ich, ist es dann irgendwie sehr schwer, wieder aufzuhören, weil das würde sich für mich so anfühlen wie Menschen im Stich lassen.
Ja.
Irgendwann musste wahrscheinlich damit aufhören. Ich meine, nach 2017 gebe ich auch offen zu, da war es bei mir, da hatte ich dann, also da war es dann wirklich, gerade als ich dann in der letzten Schlacht in Mosul noch mit dabei war, als es offiziell hieß, die Stadt ist befreit, hat er aber irgendjemand vergessen, dem IS irgendwie mitzuteilen, weil wir sind irgendwie an jeder Kreuzung unter Beschuss gekommen noch. Da hast du so viele miese Sachen gesehen, von Geschichten gehört, aber auch fast das Schlimmste gerochen.
Mhm.
Zigtausend Leichen bei 45 Grad in der prallen Sonne, das riecht nicht geil. Ja. Und als ich da zurückgekommen bin, da war dann auch erstmal mit mir ein halbes Jahr nichts anzufangen. Muss man abwägen, denke ich mal. Irgendwann kommt so die Linie, die man überschreitet. Entweder du schubst ihn ab oder du zerbrichst dran. Je nach Typus.
Ja.
Deswegen ist es ja auch mittlerweile so, dass ich also jetzt so seit Ende 2017 in den ganz krassen Gefechtsgebieten eigentlich nicht mehr war. Weil ich fühle mich noch nicht bereit für. Aber trotzdem zurückkommen und dann halt jetzt, was wir jetzt auch gemacht haben, mit NGOs zusammenzuarbeiten und kleine, was ich ja machen kann, ist Hilfsprojekte organisieren. Weil wie du und ich gibt es viele Menschen, die da so ticken und sagen, ich würde gerne meine Fähigkeiten und ein bisschen Zeit spenden. Und deswegen haben wir jetzt auch dieses Mal hier gar nicht irgendwie Frontfotografie betrieben, sondern wir haben Selbstverteidigungskurse für Missbrauchsopfer in den Camps. Wir sind innen. Das ist, glaube ich, gar nicht groß weiter durchgeführt. Und das andere war Ernährungskunde für Flüchtlingsfrauen. Das klingt banal, aber denen einfach ein bisschen wieder was zu tun zu geben und vielleicht auch ein bisschen auf die Gesundheit zu achten, das ist schon ultra wichtig. Und auch das ist ein Weg, wo man wieder was zurückgeben kann. Jetzt kann ich Selbstverteidigung nicht selber, ich kann auch kann kochen, aber ich glaube, ich habe nicht die theoretischen Kenntnisse von Ökotrophologie.
Ja.
Aber was ich machen kann, ist halt, weil ich zig Leute kenne, ich kann A mit B und 3 und 4 verknüpfen.
Ja.
Und das war jetzt das erste Mal, dass wir das gemacht haben, kam super an und ich freue mich jetzt schon wieder.
Und wenn du dann mit den Leuten zu Hause redest, also davor oder danach oder zwischendrin, ich habe gemerkt, dass je nachdem, in was für einem Umfeld man sich bewegt und so, total verschiedene Fragen kommen, aber mir scheint, dass aus dem gleichen Umfeld immer die gleichen Fragen kommen. Also David, den wir ja hierbei haben, dem wird die ganze Zeit gesagt, explodiert da nicht alles, schießen da nicht alle. Mir wird immer gesagt, friss nicht so viel Schokolade. Also so bei der gleichen Situation. Also mein Umfeld ist da irgendwie resistenter inzwischen, die haben sich dran gewöhnt, bei David mal nicht. Was sind bei dir so die gängigen Sachen oder Fragen oder wenn du dann zu Hause mit Freunden sitzt oder zur Arbeit kommst, was kommt da immer wieder?
Na gut, ich glaube, das, also die erste Frage ist immer, Mensch, ist es da nicht gefährlich? Mhm. Da gibt es dann beliebig viele Antworten, ja. Je nachdem, wo du bist. Ich denke mal, auf die leichte Schulter sollte man das nie nehmen, auch wenn es sich super sicher anfühlt, wie jetzt im Moment. Immer aufpassen. Die zweite ist, hast du keine Angst? Doch. Und wie?
Und alle drumherum auch.
Und alle drumherum auch. Also ich bin definitiv nicht mehr, mir doch alles wurscht. Mhm. Und dann natürlich, das ist so eine Halbfrage, Halbverdachtsmoment, bist du nicht einfach nur ein ausgeprägter Adrenalin-Junkie?
Findest du es nicht geil?
Findest du es nicht geil? Ich sage, ja, nee. Also Krieg hat nichts Geiles. Also das ist überhaupt nicht geil. Und auch unter Beschuss zu kommen, und diese ganzen Sachen, ich meine, erzähle ich das, das hat nichts Heroisches, nichts Tolles, sondern kackst dir in die Hose.
Ich bin früher Motorradrennen gefahren, sonst mach Motorradrennen, Fallschirmspringen, da hast du genug
Adrenalin. Da gibt es genügend andere
Dinge. Noch berechenbarer als hier.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast natürlich immer diese Situation, da ist dein Körper voller Adrenalin. Also gerade wenn es dann halt anfängt zu knallen und dann irgendwie die Kadenz immer schneller wird. Also da rutscht einem schon das Herz, bei mir zumindest in die Runde. Ja. Und irgendwann komm ich aus der Nummer wieder raus. Ich meine, da denkst du ja in der Situation nicht drüber nach.
Nee,
da hast du deine Kamera, sondern nachher und denkst, was hätte alles schief gehen können? Und dann wird die Liste relativ lang.
Ja.
Und du bist ja voller Adrenalin. Aber mir geht es immer so, da komme ich dann irgendwann zurück und dann beruhigt sich das irgendwie wieder. Und wenn dann der Körper anfängt, das Adrenalin abzubauen, für mich ist das wie ein Kater, mir wird schlecht, ich werde zittrig, mir wird kalt und heiß, also wie so eine Krippe.
Ja.
Also ganz cool ist das nicht.
Nö, da denke ich auch, da gibt es lustigere Sachen. Wenn man nur auf Adrenalin steht, dann, keine Ahnung, stell dich auf die Gleise, bis der Zug kommt oder irgendwas, das kannst du vor der Haustür machen.
Plus, es ist ja auch nicht so, dass du dann als Kriegsfotograf da irgendwo hinfliegst und bist jetzt eine Woche da und dann bist du hier eine Woche Gefecht. Nee. Mhm. Also das meiste ist ja hurry, hurry and wait.
Mhm.
Also im Auto sitzen, Tee trinken, mit den Kommandeuren, mit den Generälen und irgendwann entlädt sich das alles und dann wünscht du dir, oh Scheiße, hätte sich das mal lieber nicht entladen.
Ja.
Aber ansonsten ist es ja wahnsinnig viel Langeweile. Es gibt ja dieses amerikanische Sprichwort, war is boring until it's not.
Ja.
Es sagt alles aus für mich.
Ja.
Und also wie gesagt, ich finde das nicht geil. Ich weiß noch, die erste Situation, die für mich wirklich dann im Nachhinein auch bedrohlich war, da waren wir in Charana, das ist ein kleiner Ort in der Paktika-Provinz in Afghanistan. Mhm. Also in Afghanistan flach und dann kommt da so die Brücke und da ist Pakistan.
Mhm.
Da kommen wir die ganzen Seasonal-Fighter rüber.
Ja.
So, und dann waren wir da, da war ich damals mit der US Army mit dem Platoon im Battle, das heißt, die nehmen einen raus, mich rein.
Mhm.
Und ich habe da gerade so ein Interview mit einem, das habe ich sogar mit der GoPro aufgenommen, Interview mit so einem Typen, der hat dann aus Lehm und irgendwie nichts, hat er irgendwie so kleine Häuschen gebaut. Und zwar für die Familien von Leuten, die im Krankenhaus sind, über die Straße. Mhm. Fand ich ganz irre, weil der Typ sah ungefähr aus wie 120 war, aber 3 Jahre jünger als ich. Ja, das ist halt, das ist schon Klima und diese Härte des Lebens dort. Und die interviewen so und auf einmal kommt so ein Straßenpolizist drüber und redet mit meinem Übersetzer, der beschreibenderweise AK genannt wurde. Und ich frage so, was los? Und sagt, ja, es wurde hier ein Suicide-Bomber, who wants to, you know, blow up. War aber völlig entspannt, weil ich sage, okay, können wir noch 3 Fragen stellen? Macht dann so weiter und so, Moment, hier? Ja, hier. Und sagt, okay, dann gehen wir ja vielleicht mal lieber. Und dann kam aber schon die Amerikaner angehört und gesagt, jetzt ab ins MRAP, also dieses minengeschützte Fahrzeug. Und hier aber, und dann sind die da mit 80 Sachen aus diesem Ort rausgeblasen.
Mhm.
Weiß nicht, wie viele Enten und Ziegen wieder bei mitgenommen haben. Aber da war dann keine Diskussion, rein und raus.
Ja.
Und da weiß ich noch, da kam man dann abends in der FOB, also in der Forward Operation Base, an. Und ich habe echt den halben Abend gekotzt. Mir war so schlecht. dieses Gefühl, da ist jemand, der hat das augenscheinlich auf dich abgesehen, der will dich in die Luft springen. Und ich kannte den Typen ja nicht. Also ich hatte mir das getan. Und ich bin ja eigentlich ein netter Kerl. Und trotzdem wollte er den Journalisten und die amerikanischen Soldaten töten. Was treibt Leute dazu? Da muss man sich natürlich die nächste Frage, was treibt dich dazu, um zu sagen, okay, mein Leben ist jetzt weniger wert als der Umstand, dass ich hier arbeite mit dem Tod rein. Das ist dann die ganze Gedankenkette, die da losgehen. Das hört dann auch nicht mehr auf. Und das war so ein Moment, fand ich überhaupt nicht geil.
Ja.
Also null geil.
Ja, das denke ich auch immer, wenn man, also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind im Leben nicht aus der EU rausgekommen. Ich würde mal interessieren, wie viel Prozent wohl von EU-Bewohnern die EU nicht verlassen haben. Ich meine, selbst wenn aus...
Alle Engländer?
Ja, wahrscheinlich. Und selbst wenn man nur Europa nimmt, aber da sagen wir mal nicht die EU-Länder, sondern die schlechtesten Europa-Länder. Das ist mal zumindest schon mal deutlich unter unserem sozialen Standard. Alleine das mal gesehen zu haben, glaube ich, würde das Bild verschieben, nämlich mit diesem, ist das nicht geil da? Nee, der Großteil der Welt ist ziemlich scheiße, würde ich sagen. Wir sitzen so im goldenen Turm oben und sagen, oh, guck mal, auf meinem goldenen Wasserhahn ist schon wieder ein Fingerabdruck. Ist mein Leben nicht scheiße?
Das ist richtig. Wobei, also ich glaube, und das machst du ja auch nicht, man kann das jetzt nicht irgendwie so automatisch mit dem erhobenen Zeigefinger verwerflich finden. Es ist halt alles relativ. Wenn halt dein Kontext so ist, wie er ist, dann gibt es da Gutes und Schlechtes. Und dann ist es halt vielleicht auch wirklich ein Drama, wenn du den Abend nichts anzuziehen hast oder morgens die PowerPoint-Präsentation fertig werden muss und du musst mit arbeiten. Ich möchte das gar nicht verurteilen, Gottes Willen. Aber was ich versuche immer den Leuten zu sagen, ich meine, macht, was ihr wollt, aber ab und zu mal ein bisschen aktiver, bewusster, dankbar sein für das, was wir in Deutschland haben. Und ich meine, ich wohne in München. Also Deutschland ist ja sowieso der Kokon. Und dann noch in München. Ich meine, schlimmer im positiven Sinn geht es ja gar nicht. Und da können wir schon ein bisschen viel lernen. Kurioserweise, wenn ich dann in nächste Länder komme, wie Irak, wie Kurdistan, wie Mali, Afghanistan, Libanon, je weniger die Leute haben vor Ort, desto herzlicher sind sie komischerweise.
Ja.
Also ist so ein bisschen so mein...
Scheint mir auch.
Oder mein Learning aus diesen ganzen Ländern. Ich gehe hier auf die Straße oder in Mali, die finden super, dass der jemand ist, der sich auch wahrscheinlich für sie interessiert. Super freundlich, lade mich sofort zum Essen ein. Das ist mir jetzt in München noch nicht passiert. Ich gehe über die Straße, hey, muckst zum Essen kommen?
Ja.
Das habe ich jetzt noch nie erlebt.
Das stimmt wohl. So, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Das geht ja mal schneller als man meint. Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit hier.
Sehr gerne, vielen Dank an dich.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich wieder hier sitzen.
Alles klar, und jetzt müssen wir langsam auf die Rooftop bei der NGO.
Genau, los geht's.